Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin.
Und ich nicht. Aber es macht nichts. Ich stelle dir ein paar Fragen, du beantwortest die Fragen, wir haben unser System.
Und wir haben unseren Spaß dabei.
Und hoffentlich.
Mit System? Spaß mit System? Nein, ohne System.
Ich glaube, so systemgerecht sind wir nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal. Mhm. Und das finde ich schön. Es gibt kein System. Wir brechen die Regeln.
Aber wir haben doch immer ein gewisses Thema pro Folge. Also
das stimmt.
Ich muss ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Advocata Diaboli.
Stimmt. Wir haben immer ein Artefakt. Wir haben immer eine Begrüßung.
Wir haben immer einen Jingle.
Das stimmt. Naja, auf jeden Fall möchte ich an der Stelle ganz kurz an alle ein Danke aussprechen, die uns unterstützt haben letztes Jahr auf Buy Me a Coffee. Wir haben es genossen, wir haben auch Tees bekommen, verschiedene Größen und Arten und Geschmäcker und Aromen. Das waren nämlich Johanna, Sandra, Markus, Sebi und Santa, Katharina, Peter, Julia, noch eine Katharina, Stefan, Paul, Isabella und zweimal anonym. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, wir können dann, wenn es wärmer wird und schöner wird, unseren Ausflug mal machen, sobald wir ein bisschen mehr Zeit haben. Urlaub, diese Dinge, bis dorthin. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Das wollte ich nur mal ausgesprochen haben.
Ja, auch danke von mir natürlich. Ich möchte gleich einmal überleiten zu unserem letzten Rätsel, das wir letzten Montag hatten, wo wir die Frage gestellt haben, worum geht es in der nächsten Folge? Und da gab es ja dieses schöne Bild von einem Insektenvernichtungsspray.
Also es geht heute um Mücken und Bremsen und Moskitos und Fliegen und Fruchtfliegen.
So in der Art. Okay. Also wir haben keine richtige Auflösung bekommen. Johanna hat zwar gemeint, es geht in dieser Folge jetzt um die Größe von Pferdebremsen im südlichen Burgenland, was ein guter Tipp ist, was einmal eine sehr interessante Folge wäre. Aber
was ist das Artefakt dazu?
Was wäre das Artefakt dazu? Ein komplett zerstochener Oberarm.
Ja, richtig.
Nein, aber es geht um etwas, es geht nämlich um, wenn man so sagen kann, den Spray selbst. Und Insektensprays sind ja gerne bei uns verbunden mit der Marke Vandal. Und es geht jetzt praktisch um die Vandalen in dieser Folge.
Oh, oh. Sie wirken phänomenal, die Vandalen.
Ja, sie haben teilweise sehr phänomenal gewirkt auf ihre Umgebung, könnte man sagen.
Okay. Wer oder was waren die Vandalen? Wieso heißen sie so? Wieso verbinden wir Insektenspray damit? Und so weiter.
Sind alles berechtigte Fragen. Wer waren die Vandalen? Die Vandalen waren eine germanische Gens, sowas wie die Goten.
Mhm. Kennen wir, ja.
Wobei, im Gegensatz zu den Goten, ist ihre Geschichte nicht ganz so gut belegt über die antiken Quellen. Weil die Goten kommen in den antiken Quellen, wie zum Beispiel bei Plinius, ein bisschen genauer vor. Bei den Vandalen ist das schon ein bisschen ein Problem. Also man weiß, es gibt da diese bei Plinius erwähnte Gens, der Vandilia.
Vandilia, okay.
Die so im Bereich des heutigen Polen irgendwo sitzen, von der Beschreibung her. Zur Zeit des Plinius halt, also im ersten Jahrhundert. Dann gibt es noch bei Tacitus die Erwähnung, nur da erwähnt er eher eine Gens der Lugier in dem Bereich. Er nennt dann zwar auch die Vandilia, aber die sind irgendwie weniger greifbar. Was wir allerdings kennen aus der Prähistorie, ist eine Vorläuferkultur, die man mit der vandalischen Kultur in Verbindung bringt. Und zwar ist das die Jeworsk-Kultur. Das ist jedenfalls eine Kultur, die bildet sich im 2. Jahrhundert vor Christus aus im Bereich der Flüsse Warte, Oder und Bug. Und das reicht dann bis zum Karpatenbecken hinunter.
Mhm.
Und das ist eine Kultur, die sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Das sind sehr viele lokale Elemente und aber auch regionale und überregionale Einflüsse. Es gibt diese pomoranische Kultur, die man hernimmt. Es gibt dann auch die Latenkultur, die keltische Kultur, die Einflüsse hat, und die Jastorf-Kultur.
Noch nie, die drei Sachen noch nie gehört.
Latenkultur solltest du kennen.
Erinnere mich.
Latenkultur, jüngere Eisenzeit.
Okay.
Mhm. Ja, also das ist das keltische Element, und dann gibt es eine Art slawische Kultur, diese pomoranische Kultur, und die Jastorf-Kultur ist eine germanische Kultur.
Okay, und sie sind, weil sie halt mitten in Europa sitzt vielleicht,
einfach genau, eine Mischung davon. Die Jastorf-Kultur ist auch noch interessant, weil die verbindet man mit der ersten germanischen Lautverschiebung, weil in dem Areal, die wo die sitzt, ist es im ersten Jahrtausend zur ersten germanischen Lautverschiebung gekommen.
Die kenne ich wieder.
Ja. Mhm. Das Wichtige ist, diese Kultur sitzt direkt eigentlich dort, wo die Bernsteinstraße läuft. Das heißt, die Leute, die dort in der Umgebung sind, kontrollieren auch den Handel der Güter, die über die Bernsteinstraße von der Ostsee nach Süden ins spätere Römische Reich geht. Und das heißt, diese Kultur hat sehr viele Einflüsse von außen, hat sehr viele reiche Handelsbeziehungen und zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr viel Eisenproduktion gibt und man aus Eisen auch Schmuck herstellt. Das ist was ganz was Eigenes in der Przeworsk-Kultur. Die stehen extrem auf Schmuck aus Eisen. Mhm. Sie bestatten ihre Toten, indem sie sie verbrennen, also hauptsächlich Urnenbestattungen. Sie haben eine spezielle Keramikverzierung, und zwar sie haben eine spezielle Art von Meanderdekor für ihre Keramik. Und es gibt dann noch ein paar andere Sachen, die ein bisschen außergewöhnlich sind, wie zum Beispiel, dass es in den Gräbern sehr viele Waffen gibt. Das heißt, man geht davon aus, dass es eine gemeinsame religiöse Vorstellung in diesem Areal gegeben hat, auch wenn das verschiedene Gruppen gewesen sind, die zu dieser Przeworsk-Kultur zusammengeschmolzen sind.
Okay.
Das Lustige ist, in der Forschung, in der deutschsprachigen Forschung, wird die Przeworsk-Kultur mit den Vandalen und den Burgundern in Verbindung gebracht, also mit ostgermanischen Gentes. Und in der polnischen Forschung sagt man, das ist die vor- oder frühslawische Bevölkerung.
Okay.
Was natürlich sehr stark mit gegenwärtigen politischen Bedingungen zusammenhängt.
Ah, dieses Typische, was man sich herausnimmt.
Es gibt eine benachbarte Kultur zur Przeworsk-Kultur, das ist die Wilbak-Kultur. Die ist benannt nach einem Gräberfeld. Das liegt auch im heutigen Polen, das haben wir im Gebiet beiderseits der Weichsel. Die Kultur unterscheidet sich von der Przeworsk-Kultur dadurch, dass es vor allem Körperbestattungen gibt unter Grabhügeln. Es gibt auch hin und wieder birituelle Bestattungen, sprich es gibt auch ein paar Brandbestattungen in Urnen, aber eher Körperbestattungen. Es gibt in den Gräbern keine Waffen. Es gibt ganz wenig Eisenbeigaben und Eisenfunde. Und die Frauen haben sehr reiche Beigaben. Und die Kultur, diese Wilbak-Kultur, ist die, die später mit den Goten in Verbindung gebracht wird.
Okay, die hängen dort damit zusammen.
Die sind dort benachbarte Kulturen. Mhm. Sie kommen natürlich auch immer wieder in Kontakt zueinander, in Handelskontakt oder kriegerischen Kontakt. Da wissen wir relativ wenig über die Frühzeit.
Okay.
Aber das Interessante ist, dass im Ende des 2. Jahrhunderts nach diese Wilbak-Kultur sich enorm ausweitet.
Mhm.
In den Bereich der Przeworsk-Kultur hinein. Und man weiß nicht, ist das jetzt kriegerischer Hintergrund oder ist das einfach eine Assimilation der anderen Kultur?
Mhm.
Aber was man weiß ist, dass wir ja Ende des 2. Jahrhunderts die Markomannenkriege im Römischen Reich haben. Und man geht davon aus, dass diese Expansion der Wilbak-Kultur vielleicht mit den Markomannenkriegen zusammenhängt.
Okay.
Dass die praktisch expandieren und die Markomannen nach Süden gegen die Donau drücken. Was ja dann ein guter Übergang zu unserer Gladiator-Folge ist. Richtig, man kann sich die ja mal anhören.
Stimmt, ja. Auch sehr lustig. Die Susanne ist fürchterlich genervt von all den Details. Sehr zu empfehlen, die Folge.
Ja, also, und ich bin auch sehr lang genervt, weil die Folge ist sehr lang geworden.
Aber sehr unterhaltsam.
Ja, ich hoffe auch, dass sie unterhaltsam ist. Also, nachdem ich mir lang irgendwie davor gedrückt habe, oder wir uns gedrückt haben, diese Folge zu machen, ist sie dann endlich was geworden.
Ja. Okay, das heißt, die einen drücken auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Was heißt das jetzt für uns?
Dass wir jetzt zwar im 2. Jahrhundert sind, aber noch relativ lang bis zur eigentlichen Völkerwanderungszeit, also eigentlich bis zum 4. Jahrhundert und dann 5. Jahrhundert, wo dann die Hunnen so richtig unter Attila groß sind. Auch ein Hinweis auf unsere Attila-Folge.
Langsam sammeln sich die Folgen und wir haben so viele verschiedene
Angriffspunkte.
Ja.
Aber das Wichtige ist, dass wir eigentlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt relativ wenig über die Vandalen wissen, im Gegensatz zu den Goten, wo wir relativ früh schon Sachen aus den Schriftquellen wissen, okay, weil die Vandalen eigentlich nicht so wirklich greifbar auftauchen. Es tauchen zwei Namen immer wieder auf, das eine sind die Sillingen und das andere sind die Hastingen. Mhm. Das sind zwei Großverbände, wo einerseits sagt man, der Name Sillingen hängt mit Schlesien zusammen, mit dem Namen Schlesien. Das heißt, da wäre ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet, während die Hastingen im Gebiet von Rumänien und Ungarn gewesen sind. Aber bis sie so richtig als Vandalen auftauchen, dauert es noch ein paar Jahrhunderte.
Okay.
Was allerdings einzelne Personengruppen aus diesen vandalischen Verbänden machen, ist das, was auch andere germanische Leute machen, sich nämlich dem Römischen Reich anzuschließen, okay, indem sie für diese als Föderaten oder als Krieger arbeiten.
Ah klar, und von denen hat man natürlich gehört, weil es da wahrscheinlich Niederschriften oder ähnliches
genau,
gab.
Genau, und von denen gibt es auch immer wieder Persönlichkeiten, die zu großem Ruhm kommen oder zu großem Einfluss innerhalb des Römischen Reiches. Und um eine dieser Persönlichkeiten wird es auch heute noch weiter in der Folge gehen, nämlich um Stilicho oder Flavius Stilicho, wie er eigentlich heißt.
Flavius Stilicho, okay.
Der einer der einflussreichsten Männer zu seiner Zeit im Römischen Imperium war, weil er Magister Militum, also Oberbefehlshaber des Heeres war.
Schau.
Sehr gut mit dem Kaiserhaus vernetzt. Und zwar so gut, dass er unter anderem auch als Vormund für einen der jungen Kaiser agieren konnte.
Schau.
Beziehungsweise diesen Kaiser auch mit seiner eigenen Tochter verheiratet hat.
Warte kurz.
Es ist ein bisschen Game of Thrones.
Ja, ich weiß,
es ist ein bisschen
sagen.
Sehr Game of Thrones und sein Ende ist auch, wow, ein bisschen sehr Game of Thrones.
Okay. Die Intrigen.
Es sind die Intrigen, die ihn dann den Kopf kosten im Endeffekt.
Oje.
Wo beginnen wir mit Stilicho? Stilicho selbst ist eigentlich ein Vandale in römischen Diensten in zweiter Generation. Mhm. Sein Vater, dessen Namen man nicht kennt, war bereits Reiteranführer von vandalischen Truppen, dürfte sich unter dem Kaiser Valens bereits im Römischen Reich Verdienst gemacht haben, hat das Bürgerrecht bekommen, weshalb sein Sohn auch das Bürgerrecht hatte.
Mhm.
Stilicho ist ungefähr so um die Zeit 360 nachgeboren. Man weiß es nicht genau. Man weiß deshalb aber relativ viel über sein Leben, weil es einen Dichter gegeben hat, der praktisch in seinem Auftrag Propaganda betrieben hat.
Ja, als Feldherr.
Propaganda als Feldherr oder als Schützer des Reiches, wie er ihn auch später bezeichnet.
Das ist ein schöner Name, mhm, für Feldherr.
Mhm. Dieser Claudian hat in den Jahren zwischen 395 und wahrscheinlich 404, da dürfte er gestorben sein, extrem viele Werke, also Lobpreisungen auf Stilicho geschrieben, aber auch auf den Kaiser Honorius. Aber über das, was aus diesem Werk bekannt ist, wissen wir sehr viel über Stilicho selbst. Und die gravierenden Punkte sind eben, dass er Christ gewesen ist einerseits. Das heißt, auch die Vandalen waren wahrscheinlich zum Großteil bereits Christen, genauso wie die Goten. Die Goten waren halt arianische Christen. Bei Stilicho nimmt man an, dass er vielleicht sogar nizianischer Christ gewesen ist, sprich trinitarischer Christ.
Einfach verschiedene Interpretationen.
In verschiedene Strömungen, wie Katholizismus und Protestantismus, sagen wir mal so.
Okay.
Stilicho hat relativ früh einen Aufstieg im oströmischen Bereich. Und zwar unter dem Kaiser Theodosius I., der herrscht 379 bis 395. Für den ist er unter anderem am persischen Hof Gesandter im Jahr 383. Schau. Und macht dort Friedensverhandlungen mit Shapur III.
Mhm.
Und um diese Zeit herum macht er sich auch sonst einen Namen am Kaiserhof. Und er wird nämlich mit der Nichte des Kaisers verheiratet, mit einer gewissen Serena.
Der Einfluss.
Ja, vor allem, das war nicht nur die Nichte, sondern man sagt auch, dass sie die Adoptivtochter des Kaisers war.
Mhm.
Mhm. Also es ist schon, ja.
Ja, es ist Game of Thrones. Mhm. Los geht's.
Stilicho hat dann ein paar erfolgreiche Heereszüge und Kriegszüge auch. Er wird dann unter anderem 393 zum Heermeister des Weströmischen Reiches ernannt. Er hat 394 bei der Episode Sieg am Frigidus sich hervorgetan.
Oh.
Und das war das Ende einer Usurpation im Weströmischen Reich, weshalb es zu einer kurzzeitigen Zusammenlegung des Weströmischen und des Oströmischen Reiches wiedergekommen ist. Zwischen 394 und 395 bis zum Tod des Theodosius. Und Theodosius kennen wir ja aus einer Folge.
Aus einer sehr guten Folge. Man soll sich ja nicht selber loben, aber ich fand die so gut, die Geschichte der Galla Placidia.
Mhm.
Wer es sich anhören möchte, bitte tut's das.
Genau.
Die ist wirklich interessant, was sie erlebt hat.
also Galla Placidia, die Tochter von Theodosius, die ja zwei Brüder hat, den Honorius und den Arcadius. Honorius, der Kaiser im Weströmischen Reich wird, und Arcadius, der im Oströmischen Reich Kaiser wird. Und da kommt jetzt das Stilicho ganz prominent rein.
Ach so. Haben wir ihn gehabt in der Folge?
Wir haben ihn kurz erwähnt. Und zwar als Vormund des Honorius. Honorius ist zu dem Zeitpunkt, als sein Vater stirbt, nämlich knapp 10 Jahre alt. Und da gibt es die Episode, dass der Kaiser auf seinem Totenbett zu seinem Heermeister sagt, und du wirst jetzt die Vormundschaft für meinen Sohn übernehmen.
Es klingelt irgendwas im Hinterkopf, aber ich glaube, ich habe mir den Namen gemerkt.
Macht nichts, macht nichts. Jedenfalls, es hat außerdem Stilicho keiner gehört.
Ah. Ah.
Auch ein bisschen Game of Thrones.
Ah.
Aber macht ja nichts. Also er hat zu diesem Zeitpunkt so ein gutes Standing im Reich, dass es kein Thema ist.
Na, weil eh klar,
weil es funktioniert alles bestens. Weil er ist ja der Schutz des Reiches. Ich habe bereits erwähnt, dass Stilicho Serena geheiratet hat, ungefähr um 383. Und die haben 3 Kinder. Das eine ist Eucherius, das ist der Älteste, sein Sohn. Und das andere sind 2 Töchter namens Maria und Termantia. Mhm. Und allein am Namen Maria merkt man, dass Stilicho Christ war.
Mhm. Sonst, wo soll es sonst
herkommen? Sonst würde das eigentlich nicht gehen. Mhm. Was Stilicho jetzt wird, ist, er ist nicht nur Magister Militum im Weströmischen Reich, also oberster Heermeister, also Anführer aller Truppen, sondern er ist auch als Vormund ein bisschen in die Regentschaft einbezogen.
Natürlich.
Und er versucht, seine Verbindungen zum römischen Kaiserhaus noch enger zu gestalten jetzt.
Okay.
Und das macht er, indem er den Honorius mit seinen Töchtern verheiratet. Und zwar der Reihe nach. Zuerst 398 mit seiner Tochter Maria. Die stirbt dann allerdings nach einiger Zeit.
Der hat schon gewusst, was er tut.
Und dann 408 springt dann die jüngere Schwester ein und heiratet auch den Honorius. Wobei es gibt dann böse Zungen, die behaupten, dass die Ehe mit beiden nie vollzogen worden wäre von Honorius Seiten aus.
Naja, geht sie nichts an.
Geht sie nichts an, aber ja. Aber auf alle Fälle ist es ein Versuch der weiteren Anbindung von Stilicho an das Kaiserhaus. Und er hat eigentlich Honorius ziemlich gut im Griff.
Naja, eh klar.
Es ist
das war auch wahrscheinlich sein Ziel.
Es war auch das Ziel, also er ist extrem erfolgreich in allem. Obwohl er in den Jahren ab dem Tod von Theodosius Probleme ohne Ende hat.
Oh je.
Also er hat zum Beispiel...
Das Karma.
Karma. Mhm. Er hat 3-mal mit Invasionen von Alarich und seinen gotischen Verbänden zu kämpfen. 395, 397 und 401. Dann hat er in Afrika das Problem mit einem Aufstand eines Heeresanführers dort namens Gildo. Gildo ist ein einheimischer Anführer, dort ein Berberfürst, der eigentlich mit den Römern verbündet ist.
Aber es schert ihn nicht dem...
Es schert ihn nicht, für Westrom zu sein. Er möchte Nordafrika unter die Oberherrschaft von Ostrom stellen.
Ah.
Und stellt deshalb die ganzen Schiffslieferungen mit Getreide nach Italien ein. Und das kann sich der Stilicho nicht erlauben. Und was macht der Stilicho? Dieser Gildo hat einen Bruder namens Masezel. Und... Brüder, wenn sie aus einer Herrscherfamilie kommen, sind meistens miteinander verfeindet. Vor allem deshalb, weil der Gildo die Kinder des Masezel umgebracht hat.
Ja, dann.
Jetzt schickt er
persönlich.
Komplett. Jetzt schickt er den Masezel 398 nach Afrika runter. Der besiegt den Gildo. Mhm. Und das Ganze geht eigentlich gut aus. Und,
naja, nicht für den Gildo.
Nicht für den Gildo, für den Stilicho und für Italien gut. Es kommt weiterhin Getreide.
Achtung.
Für den Masezel allerdings nicht so gut. Also es geht für eigentlich bis auf den Gildo alle gut aus.
Hm.
Vielleicht auch nicht ganz für einen Masezel, weil der kommt als siegreicher Feldherr zurück nach Italien und stirbt dann unter mysteriösen Umständen. Man könnte, also manche behaupten dann später, Stilicho wäre eifersüchtig gewesen und habe ihn umgebracht. Kann man irgendwie schwer sagen.
Eifersüchtig.
Ja, weil er militärisch erfolgreicher ist. Aber ich glaube eher, dass das eine spätere negative Propaganda gegen Stilicho ist, die da... in den Quellen wieder mal ihren Niederschlag gefunden hat.
Aber
weil bis auf Claudian gibt es keine positiven Quellen über Stilicho. Das heißt, es ist wirklich, wirklich schwer zu sagen.
Mhm.
Wobei eben, nochmal um auf das zurückzukommen, dass er Christ ist, wenn er nicht Christ gewesen wäre, wäre das sofort in den Quellen als Teil gegen ihn verwendet
negative,
worden, dass er der Heide ist, weil das wird bei den anderen germanischen Anführern immer wieder verwendet. Beim Alarich auch nicht, weil der war ja selber auch Christ, oder auch beim Aetius später dann nicht, aber ja. Mhm. Aber auch beim Stilicher nicht. Also nach Alarich und Afrika gibt es noch Probleme in Gallien.
Oh je.
Da sind fränkische Verbände, die sich niederlassen wollen und deshalb bekriegen. Dann gibt es einen Piktenaufstand in Britannien, 398. Und dann gibt es noch einen anderen gotischen Heerführer namens Radagaisus. Der fällt 405 in Italien ein. Und
ach, mein Lieblingsfeld.
Dein Lieblingsfeld. Und der wird dann ziemlich heftig in einer Schlacht bei Fiesole besiegt. Das sind allerdings Punkte, wo Stilicho eigentlich immer siegreich aus dem Ganzen hervorgeht. Das heißt, er hält sich eigentlich über 10 Jahre trotz der ganzen Probleme relativ gut.
Gratulation.
Und das hat er gut gemacht. Zu dem Zeitpunkt bemerkenswert.
Schon.
Er hat, wie erwähnt, am Anfang 3 Probleme mit dem Alarich und seinen Goten. Macht dann allerdings etwas, was man ihm zugute halten muss, dass er die Realpolitik so gut erkennt, indem er sagt, ich will jetzt den Alarich als Föderaten ansiedeln mit seinen Leuten. Das heißt, ich zahle ihm und wir verbünden uns. Vor allem verbünden gegen Ostrom. Mhm. Und das ist einer der Punkte, wo dann sein Abstieg langsam beginnt. Er plant nämlich einen Feldzug um Illyricum, also sprich um die heutige Balkanhalbinsel, wo es darum geht, dass der Teil eigentlich großteils zu Ostrom gehört und er hätte es gern wieder für Westrom. Er schickt einmal Alarichs Truppen dorthin und sagt, wir machen jetzt dann einen Feldzug im Jahr 407. Mhm. Jetzt gibt es folgende Probleme. Im Winter 406, 407 kommen dann die entfernten Verwandten vom Stilicho daher. Sprich, da kommen jetzt die Vandalen so richtig in das römische Bewusstsein, indem sie nämlich große vandalische, alanische und suebische Verbände den Rhein überschreiten, weil es heißt, weil es der Winter so kalt ist, können sie den Rhein im zugefrorenen Zustand überschreiten. Wahrscheinlich sind sie an der Brücke gegangen, das ist eher die Variante.
Sie haben einfach eine Brücke gefunden.
Sie haben eine große Brücke gefunden.
Aber es klingt besser, wenn man sagt, oh, sie sind übers Eis gegangen.
Komplett. Vor allem, man sagt immer, es war immer die Silvesternacht zwischen 406 und 407.
Wann sonst,
genau. Und Brücken sind ja sonst eher nicht da, ne?
Nein.
Überhaupt nicht.
Klingen auch nicht so episch.
Jedenfalls, dieser Großverband fängt jetzt an, gallische Städte zu plündern und zu zerstören.
Oh, nein.
Im großen Stil. Wirklich im großen Stil.
Ah, oh, das geht nicht gut aus.
Plus, es gibt dann im Jahr 407 einen Usurpator namens Konstantin III., der sitzt in Britannien mit seinen Truppen und der ruft sich zum Kaiser in Westrom auf.
Super.
Und setzt dann mit seinen Truppen nach Gallien über. Also wir haben dann in Gallien das super Kriegsgebiet und der Hauptteil der Truppen des Stilicho sitzt eigentlich am Balkan.
Und der Stilicho nur so Migräne.
Genau. Und was macht der Stilicho? Er schickt einen seiner Unteranführer zum Konstantin, um den zu besiegen, was schief geht. Jedenfalls hat er dann den Alarich am Balkan sitzen, dem er eigentlich Truppen versprochen hat, dass er ihn unterstützt und eigentlich Geld versprochen hat.
Mhm.
Er hat Gallien, das eigentlich komplett verheert ist.
Ja.
Und dann irgendwann Anfang des Jahres 408 so, das heißt, am 1. Mai 408 stirbt auch noch der Arkadius, der oströmische Kaiser.
Chaos
ein bisschen. Und dann kommen so Gerüchte daher, also der Nachfolger von Arkadius wird sein 9-jähriger Sohn Theodosius II.
Super.
Immer diese minderjährigen Kinder.
Ja.
Und dann tauchen plötzlich Gerüchte auf, dass der Stilicho seinen eigenen Sohn Eucherius als oströmischen Kaiser einsetzen will.
Und will er das? Hat er das?
Das weiß man nicht. Es ist auf alle Fälle so, dass es zu einer Meuterei von Soldaten kommt, während der Honorius in Ravenna Truppen inspiziert. Es unklar ist, ob der Kaiser jetzt zu Schaden gekommen ist oder nicht, dass Stilicho sich einmal falsch entscheidet.
Oh no.
Dem Kaiser, dem Honorius ist nichts passiert, aber Stilicho zieht sich dann mit seinen eigenen Untergebern und seinen Verbündeten zurück.
Weil er denkt, okay, das ist schiefgegangen.
Genau, das ist schiefgegangen.
Ich muss jetzt zurückheim.
Und das besiegelt eigentlich seinen Untergang, weil immer mehr Truppenverbände gegen ihn meutern, seine verbündeten Unteroffiziere von anderen umgebracht werden und er sich dann in ein Kirchenasyl flüchtet, das allerdings dann aufgibt in Ravenna und er wird dann verhaftet und am 22. August 408 enthauptet.
Nein!
Mhm. Oh.
Ich habe nicht gewusst, dass das so endet mit ihm. Das ist ja wie die erste Staffel in Game of Thrones.
Schon ein bisschen.
Ich habe gedacht, das geht voll gut mit ihm weiter.
Schon ein bisschen. Und das, seine Familie hat ein bisschen das Stark-Problem dann.
Sein Sohn?
Also es wird sowohl sein Sohn hingerichtet, der ist zu dem Zeitpunkt ungefähr 20.
Damit er ja nicht
genau
irgendwelche Scheinigens macht.
Und auch seine Frau Serena wird hingerichtet.
Nein, die kann nichts dafür.
Das ist eigentlich die Nichte des alten Kaisers und eigentlich auch die nicht Tante gut. des jetzigen Kaisers ist.
Auch nicht gut.
Auch nicht gut.
Weil aber, der wird sich auch ärgern, dass...
Ja. Naja, aber auf alle Fälle spielt da angeblich die Galaplazidia eine unrühmliche Rolle, weil es sei auf ihr Drängen gewesen, dass die Serena auch umgebracht wird.
Galaplazidia.
Mhm. Sie ist ein Früchtchen, aber sie kriegt es ja dann später eh ab. Deshalb sie die Folge drüber anhören.
Also das war die Vorzeit.
Das war die Vorzeit,
bevor ihre Geschichte
losgegangen ist. Und wer jetzt noch über ist aus der Familie des Tilicho, ist ja die jüngste Tochter, die Termantia, die mit dem Honorius verheiratet war.
Yeah.
Und Honorius lässt sich von ihr scheiden.
Oh no.
Ich habe keine Ahnung, was weiterhin mit ihr passiert. Könnte sein, dass sie auch irgendwo hingerichtet wird. Könnte sein, dass sie irgendwie ins Kloster abgeschoben wird.
Man weiß es nicht. Mehr. Es war sicher kompliziert und chaotisch, kann man sicher dazu
Definitiv.
Sagen.
Definitiv. Vor allem das, was danach passiert ist, hat weitreichende Auswirkungen auch auf Rom selbst gehabt. Also die weströmischen Herrscher saßen ja in Ravenna bzw. in Mailand auch. Mhm. Aber dadurch, dass dieser Aufstand gegen die Verbündeten des Stilicho war, von der italischen Bevölkerung, von italischen Soldaten aus, ist es in der Folge dazu zu Ausschreitungen gegen die in Italien sitzenden und wohnenden Föderaten gekommen, die germanischen Ursprungs waren.
Mhm.
Und das sind ja nicht nur Soldaten, es sind auch ihre Familien, ihre Frauen, ihre Kinder gewesen.
Mhm.
Und die sind in Pogromen in den darauffolgenden Monaten zu Tausenden umgebracht worden. Um zu zeigen, dass ja eigentlich dieser germanische Anführer ein ganz Böser war. Mhm. Und dann haben wir noch den Alarich als Bösen und so weiter. Jetzt bringen wir einfach einmal die Familien um und dann geht es uns wieder besser.
Und das sind einfach die Bösen und das, wenn man das so darstellt, ist alles viel leichter.
Ist alles komplett
schwarz und weiß malt und dann passt's.
Was das allerdings bewirkt hat, ist, dass Alarich, der ja zuletzt mit Stilicho verbündet war, sich als Rächer von Stilicho aufgeschwungen hat. Und auch als Rächer der Familien, die hingemordet worden sind.
Mhm.
Und im Jahr 410 dann Rom plündert.
Da setzen wir wieder an.
Mhm, da setzen wir wieder an.
Da fängt es an. Wir. Ach, das macht jetzt natürlich Sinn mit dem Hintergrund.
Genau.
Dass er sich rächen wollte.
Mhm.
Aha. Jeder hat seine persönliche Motivation.
Ja.
Auch nicht okay, aber...
Ja, was die... Außerdem... Das mit 410, mit der Plünderung der Westgoten und Alarich von Rom, das ist ja eine Plünderung. Mhm. Und das ist ja etwas, was im heutigen Bild bei uns manchmal nicht nur eine reine Plünderung ist, sondern auch eine große Zerstörung.
Mhm.
Und da kommen wir dann zum Begriff des Vandalismus, auf den ich eigentlich noch gern auch hin möchte, bevor ich mich um das Artefakt von heute kümmere. Mhm. Weil es heißt ja nicht Gotismus, sondern es heißt Vandalismus.
Gotismus wäre lustig, ja.
Gotismus wäre lustig, aber wir haben ja auch im Jahr 455 die Vandalen, die Rom plündern unter Kaiserich. Das ist aber Thema für eine eigene Folge.
Mhm.
Aber wir haben diese Geschichte, dass man das, was wir unter Vandalismus heute verstehen, ist ja eine sinnlose Zerstörung einerseits von Jugendlichen.
Meistens wird das assoziiert mit... Ja.
Genau, also irgendwelche Verwüstungen von Friedhöfen um Allerheiligen herum. Also irgendjemand hat einen Blumenstock entfernt und das ist dann gleich Vandalismus.
Ja.
Oder es ist, wenn ein psychopathischer Täter ein einzelnes Kunstwerk zerstört, das ist auch Vandalismus.
Das ist sehr spezifisch.
Das ist, wenn zum Beispiel irgendwer hingeht und der Mona Lisa an Bord aufgemalt wird, wäre das Vandalismus.
Aber muss der Täter dann gleich psychopathisch sein? Vielleicht gefällt es ihm einfach nicht.
Wie viele Leute, die sowas machen, werden in den Medien als normal hingestellt?
Naja, aber da ist inzwischen ein Mittelmann dazwischen. Das muss man dazu sagen.
Das stimmt schon.
Vielleicht hat man einen schlechten Tag. Keine Ahnung.
Einen schlechten Tag und man mag dieses Lächeln von der Mona Lisa gerade gar nicht.
Das ist furchtbar.
Und die dritte Variante ist auch noch eine bewusste Bestätigung oder Zerstörung von Kunstwerken und Denkmälern in einem größeren ideologischen oder ökonomischen Kontext. Wie zum Beispiel die Zerstörung der Buddha-Statuen in Afghanistan durch die Taliban.
Mhm. Auch Vandalismus.
Das ist hätte auch jetzt nicht Vandalismus.
So ja. Sehe ich ein. Hätte ich jetzt, weil Vandalismus in meinem Kopf, so wie wir es alltäglich benutzen, ist es meistens, wie du sagst, der erste Begriffserklärung mit okay, wir räumen halt mal wieder auf oder Graffiti oder sowas.
Genau.
Aber nie sowas Arges wie Kulturgüter oder so zerstören.
Es gibt von Alexander Demand, das ist ein deutscher Althistoriker, den Begriff Gewalt gegen Kultur für Vandalismus. Und das trifft es eigentlich ganz gut an.
Ja.
Erklärt aber auch nicht, warum die Plünderung von Rom Vandalismus ist.
Nein, weil die Kontext hat ja mit den Vandalen...
Ja, es gibt diese Vandalenplünderung von 455. Ja. Es gibt Rom plündern es eigentlich fast
doch schon.
Gern.
Okay.
Ja, ja.
Okay.
Aber der Begriff Vandalismus ist ein Begriff, der erst in der Französischen Revolution auftaucht.
Mhm.
Und zwar gibt es da den Bischof von Blois, das ist ein gewisser Henri-Baptiste Grégoire, der schreibt, beziehungsweise redet vor der Bürgerversammlung und dann schreibt er seine Rede nieder und die wird publiziert am 28.08.1794. Und da sagt er, die Verbrennung von Büchern und Kunstwerken durch Jakobiner ist Vandalismus.
Dann nimmt er das Wort her.
Da erschafft er das Wort erst so richtig. Mhm. Weil man hat schon davor, seit dem Humanismus, die Hunnen, die Goten und sowieso alle germanischen Gentes, also auch die Vandalen, also die großen Kulturzerstörer gesehen.
Jeder, der geplündert hat, mehr oder weniger.
Aber das Problem ist, die Goten haben die Gotik kreiert in Frankreich.
Ja, das auch. Ja, deshalb, ganz neutral waren sie nicht.
Denen gegenüber. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und die Goten sind noch dazu als Vorläufer ein bisschen der schwedischen Nation, die sich da so im 17. Jahrhundert formiert, gesehen worden. Deshalb könnten die nicht mehr die Bösen sein, das müssen wir einander nehmen, jetzt sind wir die Vandalen.
Die Skandinavier immer so die Vorzeigenationen, das ist schon so alt.
Ja, schon ein bisschen.
Aber spannend, dass das da eingebürgert worden ist, das Wort.
Ja,
das finde ich gut.
Also eigentlich die Jakobiner sind schuld, dass wir Vandalismus haben.
Weil er hat irgendein Volk nehmen können, weil alle haben geplündert.
Er hätte die Hunnen wieder nehmen können.
Stimmt.
Hat er aber nicht.
Aber das hat Vandalismus hat einfach besser geklungen als Humanismus. Hunnen.
Oder Gotismus. Oder Hunnismus.
Hunnismus.
Hunnismus ist
klingt
komisch.
Klingt nicht cool.
Na.
Muss man sagen, es klingt zumindest gut.
Ja. Aber zur Verteidigung der Vandalen muss man sagen, man weiß über zum Beispiel Quellen wie Cassiodor, sie haben 455 zwei Wochen lang Rom geplündert. Also was halt noch da war, nachdem 410 ja bereits die Westgoten den Großteil abtransportiert haben.
Mhm.
Aber im 45. Jahr kann man noch viel ansammeln.
Ich bin mir sicher.
Sie haben alles abtransportiert, was nicht nied- und nagelfest war, aber es gibt keine gesicherten Nachrichten über Zerstörungen von Gebäuden etc.
Also nicht der Vandalismus, den wir in der dritten Definition hatten wirklich, sondern nur mitgenommen.
Ja, aber ist trotzdem vielleicht das, was da jemand meint mit Gewalt gegen Kultur.
Mhm.
Weil es werden ja auch Kulturgüter mitgenommen und nicht nur Schätze.
Mhm. Apropos Kulturgüter. Welche Kulturgüter haben denn die Vandalen hinterlassen für uns?
In Nordafrika jede Menge, aber die sind heute nicht das Thema. Aber das Artefakt, das wir heute haben, stammt nicht aus vandalischer Hand, aber es zeigt einen Vandalen, nämlich es zeigt Stilicho.
Ah!
Höchstwahrscheinlich.
Ah, ich verstehe. Ich habe gedacht, das war...
Vandalische Kunst?
Vandalische Kultur.
Nein, die sieht ein bisschen anders aus.
Okay.
Die ist eher provinzieller, jetzt nicht abwertend gemeint, aber nicht so wirklich qualitativ hochwertig wie das Artefakt, das wir heute haben, nämlich das Elfenbein-Diptychon, das Stilicho zugeschrieben wird.
Mhm.
Also ihn zeigen soll, so wie seine Frau Serena und den Sohn Eucherius. Und das sich heute im Dommuseum von Monza befindet in Italien. Und dort ist es hingelangt, weil Berengar von Friaul Anfang des 10. Jahrhunderts es gemeinsam mit ein paar anderen christlichen Artefakten dem Dom in Monza geschenkt hat.
Ein Diptychon
ist was. Das ist, im Prinzip sind es zwei Platten, zwei Flügelplatten aus Elfenbein.
Mhm.
das Ganze ist, ich habe keine genauen Größenangaben dazu gefunden. Mhm. Ich kann mich ungefähr erinnern, ich habe die Repliken davon in Mainz damals im Museum gesehen, dass es ungefähr diese Größe hat und das sieht jetzt kein Mensch. Es sind so ungefähr so 25, 30 Zentimeter Höhe.
A4, zweimal A4.
A4, ein bisschen drunter vielleicht A4.
Okay.
Und es ist, du siehst, es sind so Löcher auf der Seite.
Ja.
Da hat man Fäden durchziehen können. Man hat ein Diptychon entweder als Buchvorder- und Hinterseite verwendet.
Ja, der A4 war nicht so weit weg.
Ja. Oder in dem Fall wird es sich um ein sogenanntes Amtsdiptychon gehandelt haben, mhm. Wo ein spezielles Ereignis aus der Familie an Freunde weitergegeben wird, um angezeigt zu werden, dass da etwas passiert ist, das sehr wichtig gewesen ist. Man weiß, mhm. dass es in römischen Kaiserzeit sehr viele von diesen Amtsdiptycher gegeben hat, aber sich ein Bruchteil nur davon erhalten hat. Mhm. In dem Fall dieses und dann noch ein zweites, sogenannte Probus-Diptychon.
Und wieso denkt man, dass das jetzt der Stilicho ist von allen Leuten, die
es
sein können?
Wieso denkt man das? Es gibt da verschiedene Deutungsvarianten. Einmal hat man mal gemeint, das ist der Aetius. Aber es ist die Deutung, dass es Stilicho ist mit seiner Familie, viel wahrscheinlicher, wenn man nämlich das Ganze datiert und in einen historischen Kontext setzt.
Mhm.
Es gibt da einen sehr guten Artikel von zwei Archäologen, beziehungsweise einer Archäologin und einem Archäologen, und zwar Bente Killerich und Hjalmar Torp. Die haben 1989 im Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institutes einen 50-seitigen Bericht darüber geschrieben, wo sie argumentieren, dass das wirklich Stilicho ist und in ihre Zeit, also auch wirklich in eine gute Datierung setzen. Wenn man sich nämlich die Figuren anschaut und die Beschreibung der Figuren, was die anhaben, mhm. Kommt man eigentlich zu dem Schluss, das kann eigentlich nur Stilicho mit seiner Familie sein. Also wir haben einerseits den gerüsteten Mann, unter Anführungszeichen gerüstet. Er hat einen Speer in der rechten Hand, eine Haster. Er hat einen Schild, den er in der linken Hand hält. Und auf diesem Schild siehst du ein kleines Bildnismedaillon oben.
Mhm.
Das sind diese zwei Büstenfiguren. Dann, er hat vom Gewand her, er hat diese Hosen, er hat Sandalen unten. Dann hat er eine Tunika drüber mit einem Militärgürtel. An diesem Militärgürtel hat er das Kurzschwert, die Spata. Und dann hat er drüber noch einen Mantel, eine Klamüs, und die ist oben an der Schulter mit einer wunderschönen Fibel zusammengehalten, mit einer sogenannten Zwiebelknopffibel, die in der Darstellung so detailliert ist, dass man die Fibel allein nämlich datieren kann, wann die ungefähr vom Stil her gemacht worden ist, weil sie nämlich diese peltenförmigen Eintiefungen am Fuß hat.
Mhm.
Von der Barttracht her, er hat einen kurzen Bart, er hat kurze Haare. Das ist jetzt nicht sehr außergewöhnlich, aber es wirkt sehr konservativ und ein bisschen altertümlich, das, mhm. was er, wie er dargestellt ist. Sein Gewand ist extrem reich vom Muster her.
Mhm.
Du siehst, hinten auf seinem Mantel hat er so kleine Medaillons, die wahrscheinlich Porträts der Herrscherfamilie darstellen sollen. Das heißt, er hat die Herrscherfamilie so um sich herum auf dem Mantel. Er hat auch noch vorn am Mantel so Mäanderdekor. Und auf seinem Schild hat er nicht nur dieses Bildnismedaillon, das die beiden Kaiser Honorius und Arcadius zeigen soll, sondern sein Schild ist auch noch mit so einer Schuppen, mhm. mit einem Schuppendekor versehen.
Sieht gut aus.
Und das soll eine Ägis darstellen, und eine Ägis ist die der Schutzpanzer von Zeus und Athene.
Ah, schau.
Das heißt, du hast diesen starken Schützaspekt.
Mhm.
Also die Person, die sich hier zeigt sich selbst als Schützer, Beschützer von den beiden Kaisern, beziehungsweise auch für das Reich.
Da hätten wir es wieder. Das würde passen.
Ja, das würde passen.
Vom Gesang her.
Und sie, die Frau, hat auch ein bisschen eine altertümlich wirkende Frisur. Das nennt sich eine Haarkranzfrisur. Du siehst da direkt keine Haare, sondern du siehst nur das Haarnetz.
Mhm.
Und das sind so zwei Streifen übereinander.
Mhm.
Die ist so hochgesteckt. Das ist eine Frisur, die eigentlich in konstantinischer Zeit, also ungefähr 100 Jahre vorher, modern ist.
So zwei Bands.
Zwei Bands übereinander. Dann hat sie eine reiche Ausstattung wie eine klassische römische Matrone mit dem Untergewand, dann am drüber gegürteten Gewand. Dann hat sie auch noch seine Palle über die Schultern geworfen. Das ist der Mantel. Sie hat in der linken Hand ein Taschentuch, und in der rechten Hand hat sie eine Blume, und die ist für die Interpretation interessant.
wie sie die Blume hält, nämlich.
Das auch.
Das erinnert mich an irgendwas, oder ich kann es nicht fest. Irgendwie christliche Darstellungen,
finde ich. Christliche Darstellungen, ja, einerseits.
Halten die Blumen auch immer so.
Ja, lustig. Genau. Sie hat sonst relativ wenig Schmuck, sie hat nur so Ohrgehänge und diese Ketten.
Mhm.
Und der Gürtel schaut noch ein bisschen reicher aus.
Definitiv, ja.
Und der Bub hat im Prinzip dasselbe Gewand an wie der Mann, nur halt nicht den militärischen Kontext, sondern nur diese Klamis, diesen Mantel drüber, auch wieder mit der reichen Fibel. Die rechte Hand hat in diesem klassischen Gestus, manche sagen Rednergestus, manche sagen Schwurgestus erhoben, und in der linken Hand hat er im Prinzip ein Diptychon, ein Amtstablett. Und der Anlass, was man jetzt sagt, ist, die Erstellung dieses Diptychons ist, dass der Bub ein Amt bekommen hat. Und um das jetzt den Familienmitgliedern bzw. den Freunden anzuzeigen, hat man das gemacht,
weil er ein
Amt bekommen hat. Und zwar hat er ganz ein spezielles Amt bekommen. Und zwar ist er Tribunus et Notarius.
Tribunus et Notarius?
Im Palast geworden.
Was schreibt er nieder?
Es ist ein
was Wichtiges.
Amt. Okay. Aber er ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 10 Jahre alt. Das ist ein
Assistent, das Assistenten.
Assistent, Schreiberling, sonst was. Aber es ist vom Vater an den Sohn ist ihm das verliehen worden, natürlich im Auftrag des Kaisers Honorius auch.
Alles klar, würde definitiv Sinn machen.
Ja, und was man eben an dem Ganzen sieht, also wir haben ein bisschen was Konservatives bei ihm, ein bisschen was Konservatives bei ihr.
Ja.
Was es anzeigen soll, ist, dass dieser Konservativismus etwas Positives im Römischen Reich ist, zu einem Zeitpunkt, wo es sehr starke Umschwünge gibt, und Schutz des Reiches soll es sein.
Ja.
Und
konservativ im Sinn von Schutz.
Genau. Und Claudian beschreibt zum Beispiel auch einmal in einem seiner Lobgesänge den Stilicho als Schild des Reiches. Und das passt da mit dem Schild sehr gut, den er da hat.
Mhm.
Und die Sache mit der Blume.
Ja.
Das ist nämlich auch noch ein zusätzlicher Punkt. Es gibt eine Göttinnendarstellung oder Personifikation, die eine Blume in der Hand hat. Und das ist die Spes. Das ist die Hoffnung.
Ah.
Die ist auf Münzporträts immer wieder da. Okay. In der Spätantike eher selten, aber unter Theodosius ist sie noch da, kurz davor. Das heißt, man interpretiert die Serena da ein bisschen als die Hoffnung, weil der Sohn...
Schutz und Hoffnung
und der Sohn als strahlender, das könnte ja mal was Gutes werden. Kann auch ein bisschen Überinterpretation sein, aber mir gefällt das eigentlich ganz gut.
Das gefällt mir auch. Es ist ein bisschen cheesy.
Aber die
gut.
Datierung dieses Diptychons ist jetzt in die Jahre 395 bis 402 in etwa. Das ist die Zeit, wo sich Kielerich und Torp darauf einigen. Ich finde das eigentlich sehr gut, weil enger kann man es nicht datieren. Und man muss auch dazu sagen, ein Diptychon, das in der Qualität vergleichbar ist, gibt es kein zweites.
Mhm.
Es gibt welche, die sind ähnlich datiert. Eins befindet sich unter anderem in Florenz.
Mhm.
Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Das ist mit christlichen Darstellungen und das ist von den Figuren her nicht so detailreich und so gut und so naturalistisch ausgestaltet wie das.
Das ist wirklich sehr schön, das stimmt. Mhm. Mit schöner Bedeutung, zumindest so, wie wir es interpretieren.
Genau.
Also die Vandalen nicht ganz so negativ, wie wir es heute vielleicht interpretieren würden mit dem Vandalismus, aber trotzdem auch nicht ganz unschuldig.
Na, das haben wir ja nie behauptet.
Nein, haben wir nicht. Ich wollte es nur mal zusammenfassen. Ja. Cool, wunderbar. Also falls ihr da draußen noch Fragen habt an die Susanne, über den Stilicho, über die Vandalen, an mich, an irgendjemanden, wo wir das weiterleiten können, schreibt uns einfach. Mehr oder weniger überall unter Artefakte erzählen. Die E-Mail-Adresse ist artefakte_erzählen@gmx.at. Und sonst Instagram, Facebook, überall auch unter Artefakte erzählen.
Ja, und hören könnt ihr uns ja auch über unseren Blog Artefakte erzählen. Oder habt ihr die über Spotify, TuneIn, Google Podcast, podcaster.de, Player FM. Natürlich auch über die Wissenschaftspodcast-Seite, wo wir auch vertreten sind. Das wäre es eigentlich für diese Woche einmal.
Mhm, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen wieder.
Ciao.
Baba.